Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold.
Und wir sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau. Ins neue Jahr starten wir mit etwas Besonderem. Mit einer vierteiligen Serie zu Deutschlands höchstem Holzgebäude, dem Roots in Hamburg.
Dazu sprechen wir mit beteiligten Personen aus den vier Fachdisziplinen Architektur, Tragwerksplanung, Brandschutz und ausführendem Holzbauunternehmen. Wir wollten unter anderem wissen, wie kommt man zu so einem Projekt? Wie hat sich das Projekt weiterentwickelt? Was waren die Besonderheiten und Herausforderungen? Wie verlief die Zusammenarbeit im Team? Und wie entwickelt sich eigentlich gerade der Holzbau in Norddeutschland? Darüber hinaus durften wir wieder vier angenehme und interessante Menschen kennenlernen und einen spannenden Einblick in deren Schaffen erhalten.
Zum Abschluss unserer vierteiligen Roots-Serie ist Oliver Fried zu Gast. Oliver verantwortet bei Rubner Holzbau den Vertrieb bzw. die Projektberatung in Deutschland. Wir lernen Oliver und seinen Werdegang kennen und sprechen natürlich auch über das Roots an sich. Spannend fanden wir vor allem Olivers ganzheitliche Perspektive auf den Holzbau im Allgemeinen, die auch in gewisser Weise ein schönes Plädoyer für den Holzbau ist. Zusammengefasst, machen. Möglichst viel mit möglichst wenig Holz bauen. Wir hatten viel Spaß mit Oliver und hätten sicher noch länger mit ihm sprechen können und wünschen jetzt auch viel Spaß beim Anhören. Schön, dass du da bist, Olli. Ja, Roots, letzter Teil. Wir sprechen jetzt, wir kriegen jetzt die Holzbauperspektive. Du bist von Rubner Holzbau, bist da im Vertrieb tätig und ja, ich würde aber zuerst die Brücke schlagen und gerne was über dich erfahren. Also wie bist du da gelandet, wo du heute bist?
Genau, das ist eigentlich eine relativ klare Frage. Ich habe schon während meiner Schulzeit bei einer kleinen Dorfzimmerei mitgearbeitet um die Ecke. Und war
wo bist du aufgewachsen?
In Bühlenhausen, kleines Dorf auf der Schwäbischen Alb in der Nähe von Blaubeuren.
Okay.
Wirklich so eine klassische Zwei-Mann-Dorfzimmerei.
Ganz gerne ein bisschen näher nehmen, ja.
Und das hat einfach Spaß gemacht, also auf der Baustelle zu arbeiten, aber nicht nur auf der Baustelle, sondern auch in der kleinen Werkstatt zu arbeiten, mit Holz zu arbeiten, handwerklich zu arbeiten, aber gleichzeitig auch immer schon damals das Gefühl gehabt zu haben, man baut nicht einfach drauf los, sondern man muss schon vorher wissen, was man tut. So, das, glaube ich, entspricht dem Holzbau und der Zimmerei-Gedanke natürlich extremst so. Wir kaufen nicht irgendwie eine Ladung Holz und dann bauen wir was, sondern wir müssen halt vorher schon immer wissen, was wir bauen und kaufen dementsprechend halt das Holz ein oder andere Materialien. Und das hat mich eigentlich als Jugendlicher schon fasziniert. Einerseits diese Freiheit, aber auch das Handwerk dazu. Und das hat mich dann auch bewogen, nach dem technischen Abi dann tatsächlich eine Zimmererlehre zu machen. Dann aber auch bewusst in einer großen Zimmerei, in einem großen mittelständischen Holzbaubetrieb, um eben da auch für mich so die nächste Stufe zu machen, wo ich dann aber auch relativ schnell gemerkt habe, dass ich da nicht mehr so eine klassische handwerkliche Ausbildung bekommen kann, sondern da ging es mehr um Großprojekte, um Vorfertigung, um auch damals schon, das war Anfang der 90er Jahre, tatsächlich um wie kann man elementieren, wie kann man diese Elemente transportieren, Sondertransporte, also alles, was man da so als junger Kerl oder Ingenieur irgendwie machen wollte, sich austoben, das konnte man da tatsächlich tun. Und das war eine schöne Brücke für mich und da bin ich dann auch tatsächlich im Holzbau geblieben. So. Danach habe ich als Geselle noch gearbeitet, als Vorarbeiter eine kurze Zeit, bin dann zum Studieren, habe den Holzbau studiert in Hildesheim. Mhm. Da gab es damals, sage ich mal, die Schwerpunkte Rosenheim und Hildesheim. Heute gibt es da mehrere Möglichkeiten natürlich. Ich wollte auch tatsächlich auch irgendwie weit weg von den Schwäbischen Alpen, ein bisschen Hochdeutsch lernen, ist mir nicht wirklich gelungen. und hat mich.
Ich hätte jetzt gesagt, ist ja voll, im Vergleich zu manchen Leuten von der Alp ist dir sehr gut gelungen.
Ja, danke schön. Kann ich annehmen, das Kompliment, danke. Genau. Nichtsdestotrotz, ja, habe ich dort auch als Zimmerer gearbeitet, mein Studium finanziert und so. Und für mich war es aber eigentlich, hatte ich immer den Gedanken, auch auf Wanderschaft zu gehen. Hat mich dann nie richtig losgelassen, habe dann mein Studium auch unterbrochen, war dann 2,5 Jahre auf der Walz in Deutschland und so die angrenzenden Länder drumherum, wo es im Prinzip auch wieder darum geht, irgendwie tolle Projekte zu suchen, coole Menschen kennenzulernen, das Reisen mit dem Handwerk zu verbinden, diese Freiheit auch zu genießen und vielleicht auch eben manche Dinge anders zu tun, wie es halt irgendwie alle so machen. Ich glaube, das steckt schon auch in mir drin. So, nichtsdestotrotz habe ich dann meine Frau kennengelernt, habe ein paar Mal Kinder gekriegt, habe dann fertig studiert, wie sich das dann so gehört. Ist halt doch irgendwie auch ein schwäbischer Einschlag so dabei. Ganz so freakig darf es dann auch nicht sein. Bin dann aber auch schnell wieder zurück in Holzbau, habe dann dort als junger Projektleiter in der gleichen Firma gearbeitet, auf der Schwäbischen Alb bei Müller-Blaustein, wo ich dann eben Konstruktionszeichnungen im 3D damals schon gemacht habe, das Catwalk eingeführt habe, sozusagen auch die Firma mit immer wieder in verschiedenen Steps auf eine neue Stufe gebracht, eben so als junger wilder Ingenieur, würde ich mal sagen, natürlich nicht alleine im Team und mit den ganzen Randbedingungen dort, aber da konnte man sich doch ganz schön austoben und das habe ich schon auch dankend mit angenommen. So, und auch damals haben wir schon jenseits des Dachstuhls große Sporthallen gebaut, in komplett Süddeutschland, manchmal auch in Berlin und so. Auch das Thema Werkstattfertigung und dann irgendwo hinfahren auf die Montage, das entspricht auch so einem Zimmerer-DNA. Halt immer, sage ich mal, nicht monatelang auf einer Baustelle zu arbeiten, sondern Projekte halt vorbereiten, durchziehen und aufrichten und dann geht's auch wieder weiter. Genau, und so bin ja ich immer im Holzbau hängen geblieben seither. Habe verschiedene Weiterbildungen gemacht, Baubiologie, also der ökologische Bereich, hat mich eigentlich von Kind auf schon immer interessiert. Deswegen habe ich da auch baubiologischen Fernlehrgang gemacht und dann weitere Weiterbildungen, Schweißfachingenieur, verschiedene technische Weiterbildungen, Passivhausplaner, das war auch in den Nullerjahren, wo das alles irgendwie so im Aufkommen war natürlich erst, war ja auch noch schon noch eine andere Holzbauzeit. Damals gab es schon Ab- und Maschinen, auch im Ab- und Zentrum Ulm bin ich als junger Geselle schon immer wieder mal reingelaufen und habe geschaut, wie denn das geht. Also auch die Verbindung zur Technik, zu CAD, heute würde man BIM sagen, früher waren wir stolz, wenn wir CAD gesagt haben. Und von daher habe ich in Wirklichkeit im Holzbaubereich, glaube ich, schon sehr viel gemacht. Ich glaube, da kenne ich mich auch relativ gut aus. Im Umkehrschluss sage ich dann immer, dafür kann ich sonst nichts. Also und genau, dann ging die Reise halt so weiter im Holzbau und habe dann sozusagen eben von Vorderlehre Dachstuhlgeschäft bis jetzt irgendwie vor 2 Jahren das Roots da betreuen dürfen, über all die Jahre, auch in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Holzbaupositionen, Projektleiter, Konstruktionsleiter. Mhm. Habe dann bei Blumer im Ingenieurbüro in der Schweiz gearbeitet, bei SIB eine Zeit lang. Also ich war dann auch ein paar Jahre in der Schweiz. Und von daher kenne ich auch den europäischen Holzbau, glaube ich, ganz gut, wie die Schweizer im Engineering arbeiten. Natürlich im großen Gegensatz zu im deutschen Bereich, wo man so deutlich mehr formaljuristische Dinge berücksichtigen muss und das freie Ingenieursdenken in der Schweiz natürlich für mich einen krassen Vorteil bietet, wenn man da einfach auch noch überlegen kann und auch muss, was geht und was geht nicht. In Deutschland ist man eher dann auch geneigt zu sagen, was steht in der Norm drin, was darf ich nicht. Und diese Fragestellung, da auch einen direkten Bezug zum Holz natürlich, stellt sich im Holzbau ja schon immer, weil wir oder in meiner Laufbahn war ich immer mit großen, auch damals schon großen Projekten involviert, wo einfach jenseits der Landesbauordnungen waren, wo es eigentlich immer klar war, eigentlich kann man das so baurechtlich nicht bauen. Aber das Baurecht hat ja auch Öffnungsklauseln, wo man dann eben über Zustimmung im Einzelfall oder heute vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen natürlich schon auch agieren kann. Und ich glaube, das sollte man auch ausschöpfen und auch absolut keine Angst davor haben, genau das zu tun. Und so ist meine Laufbahn jetzt geprägt von über 25 Jahren, glaube ich, im Holzbau. Und das war jetzt das letzte wirklich richtig schöne große Projekt, ein Hochhaus in Hamburg zu bauen, was natürlich schon eine super tolle Sache ist. Also es sind einige Hochhäuser aus Holz, natürlich gerade in der Projektierung. Aber projektieren ist das eine und das tatsächlich gebaut zu haben und in diesem Prozess von Anfang an nicht ganz von Anfang an, da kommen wir nachher vielleicht nochmal genauer drauf, aber beteiligt gewesen zu sein, das hat natürlich schon unendlich Spaß gemacht und macht uns als Firma und mich als Zimmerer natürlich schon auch stolz natürlich, auf einem 72 Meter hohen Gebäude zu stehen und dann halt in die Hafencity runterzuschauen und über das Riegelgebäude, was ja auch ein achtgeschossiger Bau ist, eben auch noch so zu denken, ja, den haben wir auch noch so nebenher mitgebaut. Mhm.
So nebenher, genau.
Genau.
In dem Volumen. Und was treibt dich heute noch an oder immer noch?
Ich glaube, die Holzbaureise geht jetzt tatsächlich erst so richtig los. Also ich habe junge Ingenieure bei uns im Team, bei uns in der Firma, die mit dem Berufseinstieg auch direkt in das Projekt Roots mit eingestiegen sind, die jetzt nicht so eine Historie haben im Holzbau, glaube ich. Aber es macht trotzdem Spaß, diese Leute auch mitzubegleiten und auch zu sagen, ja, das sind keine Standardgebäude. Also vor 10 Jahren hätte man nicht mal dran gedacht, dass man sowas bauen kann in Holz. Trotzdem konnte man die ganze Entwicklung mitmachen. Und die Entwicklung, die war wirklich klasse die letzten Jahre. Aber ich denke auch, dass wir im Holzbau sehr viel können. Also der Holzbau wartet, glaube ich, nicht auf eine super Innovation und dann wird alles viel besser und viel günstiger, sondern Holzbau kann man heute einfach umsetzen. Und wenn Holzbau gut gemacht ist, dann wird es auch immer wirtschaftlich sein, ob es, sage ich mal, den Kosten-Nutzen-Effekt nachher bringt, was sich der Auftraggeber wünscht, ist immer die andere Frage. Aber wir bauen Land auf, Land ab in Holz, verschiedenste Projekte. Und es macht halt unendlich Spaß, mit einem Baustoff zu bauen, wo man genau weiß, solange wir hier reden, der halt im Wald nachwächst. Also unabhängig von der modernen, in Anführungszeichen, Nachhaltigkeitsdiskussion, hat mich das als Zimmerer schon immer fasziniert, zu wissen, dass wir mit einem nachwachsenden Baustoff und Rohstoff arbeiten, der in Europa mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft hinterlegt ist. Natürlich gibt es da auch Zukunftsaufgaben, aber
das ist ein ganz schöner Satz dazu. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber der ist bei mir immer hängen geblieben. Steht auf irgendeinem Forst-BW-Plakat, dass eben der Werkstoff Holz wird unter umweltfreundlichsten Bedingungen vor der Haustür produziert. Und das finde ich, das fasst das so zusammen, weil ich könnte mir nicht vorstellen, wie ein Werkstoff unter freundlicheren Bedingungen eben produziert werden könnte.
Absolut. Und das hat mich persönlich auch schon immer fasziniert. Das war für mich aber auch immer wieder schon als junger Zimmerer irgendwie Quelle, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Deswegen auch das Aufbaustudium Baubiologie und so weiter. Also diese Nachhaltigkeitsthemen sind ja nicht per se im Holzbau verankert. So, da muss man schon ja auch aufpassen, dass man Dinge richtig tut. Aber ich glaube, dass da die Holzbaubranche das schon lange wirklich gut umsetzen kann. Ganze Holzbaubranche, auch wir als Rubner verarbeiten natürlich regionales Holz. Also wir haben keine Konstruktionshölzer, die von China, Russland oder sonst woher kommen, sondern regional heißt für uns Österreich, Schweiz und Deutschland. Das ist klar, also das ist nicht um die Ecke. Also die Diskussion, dass die Berliner nur mit Brandenburger Holz bauen wollen, kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen, weil das im Umkehrschluss ja heißen würde, dass ein Markt eingeschränkt ist und einfach diese Spielregeln des freien Marktes einfach nicht mehr funktionieren. Und das Endergebnis würde eher sein, dass das Holz, sage ich mal, dort auch relativ teuer verkauft werden wird. Deswegen kann ich die Diskussion nicht verstehen. Sehr wohl kann ich verstehen, dass das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie extrem wichtig ist. Nur irgendwo auch in dem Gesamtkontext der Wirtschaftlichkeit und des Wirtschaftssystems, in dem wir arbeiten. Wir arbeiten halt nicht in einer Planwirtschaft, wo es heißt, du hast genau dieses Holz einzubauen.
Ja.
Also da war ich auch mal in der Nähe von Pforzheim an einem Aussichtsturm beteiligt, den wir bauen durfte. Da war auch die Idee von der Gemeinde, dass gemeindeeigenes Holz dann dort verbaut wird. Aber bis diese Idee, sage ich mal, zum Schluss in das Bauwerk kommt, habe ich noch wenig Projekte gesehen. Ich will es nicht ganz ausschließen, aber das Holz muss geschlagen werden. Das muss dann zur richtigen Zeit mit der richtigen Qualität am richtigen Ort ankommen. Der Markt gibt es her. So ein geschlossener Privatmarkt wird es wahrscheinlich nicht wirklich hergeben. Deswegen finde ich solche Gedanken irgendwie auch nicht wirklich zielführend.
Ja.
Kann man machen, muss man nicht machen, glaube ich.
Schwierig für die breite Masse, wahrscheinlich für den allgemeinen Markt. Tatsächlich höre ich oder habe das in ein, zwei Gesprächen schon öfters gehört, dass es, glaube ich, in der bereits erwähnten Schweiz, dass es wohl häufiger im Prinzip ist, dass da Anwendung findet, quasi gemeindeeigenes Holz, dass sie damit arbeiten. Das ist, glaube ich, eine Strömung, die bei denen zumindest momentan vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt ist als bei uns.
Genau, also diese Ansätze gibt es schon, sehr wohl, natürlich. Es gibt auch in Deutschland das Thema Holz von hier. Also da gibt es auch gelabeltes Holz. Und auch grundsätzlich, habe ich es ja erklärt, bin ich ja schon ein Freund von solchen Kreisläufen. Ich glaube aber, für so ein Projekt wie das Roots oder für solche herausragende Großprojekte, wo es gar nicht so einfach ist, das Holz dann auch zum richtigen Zeitpunkt wirtschaftlich zu beschaffen. Also kaufen kann man alles, aber es muss ja zum Schluss auch wirtschaftlich sein. Gar nicht sehr aus unserer Perspektive, aus Holzbauperspektive, sondern von Auftraggeberperspektive. Ja. So, wir geben unsere Kosten ja auch nur weiter an den Auftraggeber. Ja. So, zum Schluss wollen wir alle wirtschaftlich bauen.
Ja. Und abgesehen von den von dieser reinen Kostenbetrachtung wissen wir ja auch, dass die Wertschöpfungskette Holz im mindestens deutschsprachigen Raum sehr gut funktioniert und auch eine, ja, jetzt nicht irgendwie abartig unökologisch oder sowas wäre. Also natürlich werden Fabriken aus einem größeren Radius beliefert, aber in der Regel ist immer noch klar, dass woher das Holz kommt und unter welchen Bedingungen das gewachsen und eingeschlagen wurde.
Genau, und deswegen sind diese Themen, die heute in Anführungszeichen wieder stark diskutiert werden, für uns als Holzbau eigentlich uralte Themen. Das ist für uns überhaupt nichts Neues. Mittlerweile sind halt viele neue Player dabei, die das jetzt gerade halt auch verstehen, wie das irgendwie so funktioniert und dementsprechend auch diese Forderungen dann nochmal stellen, die für uns in der Regel Selbstverständlichkeiten sind. Im Übrigen auch bei Projekten wie im Roots oder auch bei anderen Holzbauprojekten wird das Thema Holz nach wie vor immer sehr emotional betrachtet. Mhm. Also wir reden jetzt bei einer Ökologie eigentlich nur um das Thema Holz. Wo kommt das Holz her? Im Umkehrschluss frage ich dann, interessiert es denn niemand, wo denn die Fensterflächen, wo denn das Glas herkommt, aus welcher Glashütte kommt es, welche Rohstoffe werden da verwendet, welche Energiefaktoren stehen da drin? Natürlich wird es auch in jeder CO2-Bilanz und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, das ist mir schon klar. Aber die emotionale Diskussion führen wir immer auf dem typischen Holzbalken. Ich nenne es mal so, Baumholzbalken Bauwerk, wobei wir eigentlich heute ja auch gar nicht mehr mit Holzbalken bauen, sondern tatsächlich auch gut und weiterverarbeitete Hölzer, einfach technisch weiterverarbeitete Hölzer verbauen. Also dass die typische Sparren, den man kennt, beim Säger einkauft und den Zopf nach oben dann montiert, das gibt es halt einfach auch nicht mehr in der Realität.
Ganz kurz magst du vielleicht noch das Unternehmen, für das du jetzt aktuell arbeitest, Trubner, kurz vorstellen und vielleicht auch, was du da jetzt machst heute.
Sehr gerne. Also Rubner Holzbau mit dem Standort in Augsburg sind wir um die knapp 45 Leute aktuell, wo wir innerhalb der Rubner Gruppe das Thema Ingenieurholzbau bearbeiten für den deutschen Markt. Und zwar in den Bereichen mehrgeschossiger Holzbau, großvolumige Projekte, Sonderprojekte. Aktuell sind wir gerade sehr stark im Schulbau natürlich tätig. Eben von Projekten von Trier bis nach Berlin oder eben auch von Freiburg bis nach Hamburg. Also Gesamtdeutschland bearbeiten wir von Augsburg aus mit unserem Büro. Wir haben in Augsburg keine eigene Fertigung, sondern wickeln dort die Projekte technisch und kaufmännisch im kompletten Projektmanagement ab. Auch die komplette Konstruktion machen wir dort natürlich in-house selber und lassen in einem unserer Fertigungswerke in Österreich, in der Nähe von St. Pölten in Obergrafendorf fertigen, wo wir sehr, sehr hohe Fertigungskapazitäten haben, wo dann auch die Projekte aus Österreich, aus Deutschland, teilweise auch Frankreich dort produziert werden. Und dann natürlich mit dem LKW in der Regel auf die Baustelle nach Deutschland gefahren werden.
Das Hauptwerk von Rubner ist aber Unternehmensstamm ist in Südtirol, oder?
Genau. Im Prinzip ein Hauptwerk gibt es da nicht. Wir sind im Bereich Ingenieurholzbau. Das ist ein Bereich der Rubner Gruppe, der größte Bereich mit so um die 160 Millionen Umsatz im Jahr, somit auch einer der größten Holzbau-Player in Europa, eben mit den Standorten in Brixen, in Österreich, in Frankreich und eben in Augsburg, wo wir die jeweiligen Länder bedienen. Aber darüber hinaus sind wir auch international unterwegs, weltweit unterwegs, wo wir auch wirkliche Großprojekte dann auch weltweit angehen. Aktuell haben wir jetzt gerade in Sydney den Fischmarkt fertiggestellt, auch eines der größten Holzdachkonstruktionen oder die größte Holzdachkonstruktion in der südlichen Hemisphäre.
Ist das eine Markthalle oder wie?
Bitte?
Ist das eine Markthalle oder?
Das ist so eine Art Markthalle, genau. Okay. So, genau, das haben unsere Kollegen von Brixen aus gemacht und da sind die im internationalen Markt ein bisschen aufgeteilt. Aber wir in Augsburg sind tatsächlich nur für den Deutsch, also Anführungszeichen nur für den deutschen Markt zuständig. So, in der Rubner Gruppe gibt es natürlich noch andere Unternehmen, die sich alle mit dem Holz beschäftigen. Vorgelagert ist tatsächlich die Holzindustrie, wo wir ein eigenes Sägewerk betreiben in Österreich, wo wir Dreischichtplattenwerke betreiben. Diese Dreischichtplatten sind wir auch Marktführer in Europa, wo wir hauptsächlich dann aber auch an Dritte verkaufen. In unserem Sägewerk verarbeiten wir hauptsächlich Holz, wo in unsere eigenen Projekte reingehen. Also nicht die klassische Holzindustrie, wo wir sehr viel an Dritte verkaufen, sondern wir wollen eine tiefe Wertschöpfungskette darstellen, vom Sägewerk über das Holzbauwerk bis zur Baustelle. Und das natürlich mit hochkarätigen individuellen Großprojekten in Holz. So, parallel dazu in Brixen haben wir eine Fertigung, wo wir auch Brettschichtholz herstellen, eben wie in Obergrafendorf, wo wir in Brixen aber auch noch eine kleine, Anführungszeichen, kleine Menge Brettsparholz herstellen, aber auch in der Regel nur für eigene Projekte und nicht einen Meterverkauf für Dritte. Und so können wir mit unserer tiefen Wertschöpfungskette, sage ich mal, auch gut wirtschaftlich agieren, haben auch die kompletten Lieferketten zum Thema Holz im Griff und kaufen dann natürlich sämtliche Bauteile, Fenster, Fassadenbekleidungen etc., Sonnenschutzelemente, die kaufen wir dann zu, sowohl in Österreich, Deutschland oder auch Italien und bauen das dann regelmäßig bei uns im Morgen die Elemente ein und fahren dann diese Elemente auf die Baustelle und montieren auf der Baustelle dann nur noch, in Anführungszeichen. Und die Rubner Gruppe, also auch die ist nach wie vor familiengeführt in der vierten Generation mit Stefan und Peter Rubner und Michael Rubner mittlerweile auch am Start mit dem Hauptsitz in Kienz, wo wir natürlich diese eben Südtiroler Wurzeln schon auch alle in uns tragen. Was es, glaube ich, auch ziemlich spannend macht, einerseits auf den lokalen Märkten relativ eigenständig agieren zu können, weil in jedem Markt, auch in Deutschland, gibt es eigene Rentbedingungen. Trotzdem zu so einem internationalen Firmengruppe dazuzugehören, die sich aber auch alle mit dem Thema Holzbau auseinandersetzen und jetzt nicht irgendwo angegliedert sind, für die das Thema Holz natürlich fremd ist. Und deswegen, glaube ich, sind wir bei Rubner, haben schon eine sehr, sehr starke Holzbau-Zimmerer-DNA in uns, weil das einfach in der gesamten Gruppe tatsächlich auch gelebt und auch vorgelebt wird.
Ja. Hast du dich jemals überlegt, selber zu gründen, Olli? Weil irgendwie so, wie du das jetzt erzählt hast, den Beginn deiner Laufbahn, hätte ich jetzt irgendwie, würde ich jetzt sagen, es liegt nahe bei dir.
Ja, liegt tatsächlich nahe, habe ich auch wirklich immer wieder mal überlegt. Für mich war es aber auch immer klar, dass ich eben nicht in der klassischen Zimmerei hängen bleiben wollte. So, also ich sage, also salopp sage ich oft zu Freunden, eigentlich ist Zimmerei mein Hobby und Holzbau mein Job und mein Beruf. Die Grenze ist natürlich fließend. Ich war tatsächlich aber auch selbstständig 4 Jahre lang mit einem Ingenieurbüro, wo ich hauptsächlich für verschiedenste, damals schon große Holzbauer, auch Werkstatt- und Montageplanung konstruiert, gezeichnet habe und hier auch viel Einblick in verschiedenste Firmen hatte. Alle mit jeweiligen Fertigungsrandbedingungen, wo man sich dann einlassen muss. Von daher war ich auch selbstständig, jetzt aber nicht als klassischer Zimmerer, weil das Dachstuhlgeschäft oder sage ich mal, das von klein auf aufzubauen, war mir relativ klar, dass der Weg natürlich schon lange und steinig sein wird und ich schon auch wirklich Großprojekte schon immer auch mit involviert sein wollte, in welcher Form auch immer, also eben so, genau. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, glaube ich, ist so die unternehmerische Denke, die ist, glaube ich, schon in mir drin. Und das kann ich jetzt in meinem aktuellen Job, den ich seit 2019 bei Rubner mache, im Bereich Projektvertrieb nennt sich das. In Wirklichkeit vertreibe ich jetzt nichts Klassisches, sondern wir beraten in unserem Team, im Vertriebsteam, in enger Absprache und Zusammenarbeit mit unserem Kalkulationsteam, Projekte, wo wir Auftraggeber, wo wir Architekten, Ingenieurinnen, Bauphysiker, Brandschützer etc. pp., alle, die sich mit dem Thema Holzbauprojekte beschäftigen, beraten. Immer aus der holzbautechnischen Sicht natürlich. Wir wickeln dort bei uns keine klassischen Planungsleistungen ab, sondern versuchen, die Planer zu befähigen, sehr schnell und effizient und wirtschaftlich in Holz zu denken, zu planen. Und das spielt natürlich in alle Fachdisziplinen rein. Also in meiner Ausbildung hatte ich auch eine Weiterbildung zum Brandschutzfachmann an der FH Biel zum Beispiel, weil mich das Thema Brandschutz nicht per se interessiert, aber Thema Brandschutz zum Thema Holz natürlich auch irgendwie ein großes Thema ist. Im Umkehrschluss, wenn es jetzt aber um eine Entrauchung von einer Tiefgarage geht, was natürlich auch ein großes Brandschutzthema ist, habe ich ja auch keinen blassen Schimmer. Deswegen braucht es die jeweiligen Fachdisziplinen, die auch aus unserer Sicht in ihrer Planungsverantwortung bleiben sollten, aber gerne bei uns, sage ich mal, hier Know-how abgreifen können, dann über mich oder über mein Team, wo wir dann auch gerne beraten, weil wir am Ende des Tages wollen, dass gut geplante Projekte auf dem Markt sind. Das heißt, dann haben wir auch die Möglichkeit, gute Aufträge zu generieren. Und wir beraten aber auch viele Projekte, die wir nachher gar nicht ausführen.
Also ist das Geschäftsmodell eurer Abteilung ist quasi den gesamten Holzbaumarkt positiv zu beeinflussen Und wenn es gut läuft, fallen ein paar Projekte für Rubner dann ab am Ende.
Genau, im Prinzip
kann man... Wenn es schlecht läuft, das sind andere Projekte, die aber, wo ihr aber zumindest einen guten Impact hattet.
Genau.
Für die Holzbauwelt, weil die gesamte der Holzbaumarkt davon profitieren kann und muss. Deswegen gibt es ja auch unsere Bildungsoffensive.
Deswegen gibt es
davon. Ja. mit den Konzepten und Randbedingungen eben, die für einen erfolgreichen und guten Holzbau führen.
Genau. Wir sind aber natürlich kein Beratungsbüro in dem Sinne, sondern wir entscheiden natürlich auch im Projektkontext, wollen wir das beraten oder wollen wir das nicht beraten. Also Projekte, wo wir jetzt gar keine Auftragschance für uns sehen, beraten wir in der Regel nicht. Die Ausnahmen bestätigen immer die Regel, wenn wir mit Architekturbüros zusammenarbeiten, wo wir einen guten Draht dazu haben und die mal eine holzbautechnische Frage haben zu irgendwas, was uns eigentlich gar nicht interessiert, dann sagen wir natürlich auch, da können wir drüber sprechen. Das ist ja keine Frage. Also wir wollen in unserer Abteilung im Bereich Projektvertrieb da sehr kommunikativ sein. Wir haben auch selten das Gefühl, dass wir Firmen-Know-how nach außen geben. Wir geben natürlich nicht irgendwie unsere Kennzahlen und so weiter nach außen, das ist klar, aber wir wollen schon den Markt befähigen, hier gut zu planen, weil wir alle wissen, dass im Holzbau nachher die OSB-Platte auf den Ständer zu tackern nicht das große entscheidende Thema ist. Das kann auch jede Zimmerei genauso gut wie wir, sondern dass die Planung im Holzbau noch einen deutlich wichtigeren Charakter hat wie im konventionellen Bau. Wobei auch im konventionellen Bau ja gut wäre, wenn besser geplant würde. So. Ja, ja. Im Holzbau fällt es uns halt regelmäßig auf die Füße. Und da gibt es eben viel zu tun.
Der Holzbau ist 10% teurer.
Ja, dann lass den Holzbau 10% teurer sein.
Ja, aber ich finde, das ist, ich finde, das für mich ist es immer so plakativ, weil für mich sich immer die Frage stellt, ist es wirklich so? Häufig nehme ich das so wahr, dass sich die Aussage darauf bezieht, wenn ein bereits geplantes Gebäude wird einem Massiv vorgegeben und einem Holzbauer und dann ist das Ergebnis 10% teurer. Aber eben, das, wenn von Anfang an im Holzbau gedacht wird, dann muss nicht diese 10% unten dann stehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie das auch häufig als eine verkürzte Betrachtung wahrnehmen, weil eben nicht die anderen Vorteile, die ein Holzbau mit sich bringt, da mit einbezogen werden. Jetzt, es wird schneller gebaut, die Qualität ist in der Regel eine höhere, sind viel zuverlässigere Kosten und Zahlen, die dabei entstehen, aber auch die neben der Bauzeit die Randbedingungen, die so eine Baustelle hat, also es ist ein viel menschenfreundlicheres Umfeld, es ist weniger nass, die Akustik ist von Anfang an besser, es entsteht weniger Müll und dadurch, dass es schneller geht, ist auch die Beeinträchtigung für die Anrainer geringer und so weiter. Tut mir leid, das ist irgendwie ein Triggerpunkt für mich. Ich glaube, das muss ich immer loswerden, wenn es aufkommt. Ja.
Also finde ich klasse, dass du das machst, weil ich sonst normalerweise das jeden Tag irgendwelchen Leuten erzählen muss. Für uns sind es ja Selbstverständlichkeiten. Im Umkehrschluss ist vielleicht der Holzbau zum Schluss auch 10% teurer. Das mag schon sein. Wir haben im Moment nicht die Challenge zu sagen, hier gibt's ein Projekt, das ist im Beton geplant, wir planen das um und bieten das in Holz an. Das machen wir nicht mehr. Das haben wir natürlich früher gemacht, weil es der Markt erfordert hatte. Heute haben wir da eine klare Haltung dazu. Also Auftraggeber, Menschen, die dahinter stecken, die müssen bewusst in Holz bauen wollen. Ansonsten kommt nichts Gescheites dabei raus, als Schwäbisch gesagt. So, und wenn das der Fall ist, dann darf vielleicht ein Projekt fiktiv in Anführungszeichen 10% teurer sein, weil die 10% ja auch immer eine fiktive Zahl sind. Also diese 10%, die stellen sich immer auf irgendwelchen Angebotskosten ab, die tatsächlichen Abrechnungskosten, die werden ja dann nachher nie verglichen.
Das ist ja wieder was
anderes, ja. Und so weiter und so fort. Deswegen eigentlich interessiert mich die Diskussion relativ wenig. Der Schlüssel liegt nachher nicht in der Kalkulation, sondern der Schlüssel liegt in sinnvollen und guten Holzprojekten und Holzkonstruktionen und gut geplanten Bauteilen aus Holz. Und dementsprechend gilt es hier schon in der Konzeptphase früh die Weichen zu stellen und dann nachher zu sagen, das ist jetzt trotzdem 10% teuer. Mei, das kann man machen, ich würde es nicht tun, weil der Vergleich natürlich auch immer wieder hinkt. Im Umkehrschluss ist natürlich hier in Stuttgart ein Daimler, ich sag's mal so salopp, halt auch mehr wie 10% teurer wie ein VW Passat und dieser ist halt auch wieder 10% teurer wie ein Seat. Und so kann man das ja auch durchdeklinieren.
Aber der ist ja auch besser.
Genau, und das ist halt genau der richtige Punkt. Und da haben wir Holzbauer halt auch den Blick, dass der Holzbau halt besser ist. Mhm. Tatsächlich besser. Und zwar nicht in der einen Disziplin besser, sondern Holzbau ist ein Zehnkämpfer. Stahl hat sichere, bessere technischen Eigenschaften, vielleicht aber auch schlechtere bauphysikalische und Brandschutzeigenschaften. Holz hat eigentlich in allen Eigenschaften nie die Top-Qualität im Vergleich zu den anderen Baustoffen, aber insgesamt und über die Nachhaltigkeit hinaus natürlich schon eine Zehnkämpfer-Mentalität, wo man sagen kann, ich habe überall sehr gute Eigenschaften, aber ganz selten wirklich schlechte Eigenschaften. Und das macht es für uns Holzbauer halt auch deswegen total Spaß, weil wir Holzbau ja nicht nur im konstruktiven Teilbereich einsetzen, sondern auch in Bekleidungen, in Fensterkanteln etc. pp., in Fußböden, wo wir Holz einfach viel mehr ist, wie zum Schluss auch nur ein Baustoff, sondern ja. Wir bauen ja im Holzbau in der Regel ja veredelte Rohbauten, wo wir ja sehr viel mit fertigen Oberflächen arbeiten und so weiter und so fort. Und mir gefällt auch eine fertige Betonoberfläche, wenn die an der richtigen Stelle ist. Allerdings möchte ich jetzt nicht in meinem Schlafzimmer eine fertige Betonoberfläche haben. Sehr wohl kann man das natürlich im Treppenhaus machen. Und deswegen muss man auch nicht alles aus Holz bauen, sondern man kann genau diesen Materialmix natürlich so einsetzen. Aber dort, glaube ich, ist einfach der Zeit geschuldet, heute mit Aussicht in der CO2-Diskussion, wo wir mittendrin stecken und eigentlich schon länger die Weichen gestellt hätten müssen. Dort, wo man Beton und Stahl ersetzen kann, glaube ich, sollte man das tun. Wir Holzbauer, wir haben überhaupt nicht die Absicht, diese Baustoffe zu verteufeln. Wir haben einen Keller, wir haben Treppenhäuser, wir haben irgendwelche weit gespannte Spannbrücken und so weiter, wo man diese Baustoffe sicherlich auch braucht und wo es gar keinen Sinn macht, das in Holz zu ersetzen. Aber dort, wo man es kann, glaube ich, sollte man es tun. Und dementsprechend glaube ich, ist das auch schon immer bei uns Holzbauer mit drin. Wir sind schon immer gewohnt, auch beim Einfamilienhaus oder beim Dachstuhl aus Holz zu bauen und aber halt auf dem Betonkeller oder halt auf dem gemauertes Erdgeschoss irgendwie aufzubauen. Das heißt, wir Holzbauer sind diese Schnittstellen ja schon immer gewohnt. Für uns ist das nichts Neues. Ich glaube eher, dass es für die Rohbauer ein Umdenken sein muss, eben diese Schnittstellen in Richtung Holzbau auch zuzulassen. Deswegen sprechen wir Holzbauer ja sehr selten von Hybridkonstruktionen. Weil auch ein Einfamilienhaus aus Holz ist eine Hybridkonstruktion. Wir haben einen betonierten Keller, wir haben ein Erdgeschoss aus Holz. Dort sprechen wir von einem Holzbau, obwohl 50% der BGF betoniert ist. So, deswegen verstehe ich die Diskussion über Hybrid eigentlich relativ wenig, weil jedes Bauwerk ist ein Hybrid-Bauwerk. Ja. So, und die Berührungsängste mit Beton in der HBV-Decke oder in anderen Systemen, das kann man gar nicht tun. Das machen wir als Rubner natürlich auch, weil es immer wieder verschiedene Randbedingungen gibt. Keine Dogmen gibt aus unserer Sicht, sondern Randbedingungen, die das eine wirtschaftlicher, die das andere besser in der Akustik etc. pp. Machen. Und diese Abwägungsprozesse machen wir bei jedem Projekt, bei jedem Bauteil, Innenwand, Außenwand, Decke, Dach, Treppenhaus, Keller. Und von daher ist das auch eine Aufforderung an die Rohbauer an der Stelle, auch hier sich klar zu öffnen. Und das machen ja auch viele gerade und sich dem Thema Holzbau halt angehen, aber auch angehen im Sinne des Holzbaus und nicht im Sinne des Rohbaus, wo man halt sagt, ja, ob ich jetzt eine Holzstütze hinstelle oder eine Betonstütze hier betoniere, das ist irgendwie auch das Gleiche. Ich glaube nicht, dass das Gleiche ist, weil wir halt dort schon mit dem Thema Holz auch auf der Baustelle und auch vor allem in den Großbaustellen, glaube ich, doch deutlich sensibler umgehen müssen, wie es viele Rohbauer, glaube ich, in ihrer Mentalität bisher so mittragen. Also hier stoßen natürlich schon auch zwei Welten, Betonköpfe, Holzköpfe. Ich will es gar nicht bewerten.
Welche sind schlimmer?
Genau, ich will es da eben bewusst nicht bewerten. Ich würde mich da jetzt eben zu den Holzköpfen dazu zählen. Das sollte, glaube ich, immer ein gutes Miteinander sein. Und wir schaffen es auch bei vielen Projekten, das miteinander zu machen. Wir haben jetzt einen schönen Totalunternehmerauftrag bekommen mit einem großen deutschen GU. wo wir von Anfang an mit dem GU und mit den Planern Projekte in Richtung Holzbau, in Richtung Stahlbetonbau, die richtigen Baustoffe am richtigen Platz irgendwie geplant haben und sind da jetzt auch mal wieder zum schönen Erfolg gekommen. Und eben diesen Schulterschluss in diese Richtung machen wir eigentlich auch ständig und sind wir auch schon immer gewohnt, es zu tun.
Ja. So. Schön. Tolles Plädoyer für den Holzbau, aber auch eben dafür, dass der Holzbau eben nicht dogmatisch ist und dass die anderen Bauarten und Baustoffe auch wunderbar sind und eben in der Kombination und der für die jeweilige Bauaufgabe richtigen Lösung, dass da eben das ein großes Potenzial liegt für die Beteiligten, schon, aber auch gesellschaftlich.
Das klang jetzt schon so sehr wie ein Fazit. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum
Ja, Roots. Ich würde auch sagen, mich hätte nur eine letzte Frage, habe ich noch, bis wir endlich zum Roots abbiegen können. Nämlich, wo seid ihr, also in eurem Team, ihr fangt möglichst früh, seid ihr beteiligt an Projekten, aber wo hört ihr dann auf?
Genau, also das ist immer wieder eine Frage mit einer Antwort, das kommt drauf an. Wir haben bei uns...
Das ist relativ genau.
Wir haben bei uns, bei Rubner, und ich glaube, das machen andere, die im Großprojektgeschäft auch tätig sind, die Devise, möglichst flexibel auf die Projekte reagieren zu können. Das heißt, einerseits bautechnisch flexibel reagieren zu können. Das heißt, wir haben unterm Strich auch kein Rubner-Holzbausystem, sondern wir bedienen uns allen Holzbausystemen und Bausystemen, die es so gibt. Ich glaube, das können wir ziemlich gut, weil wir auch in der Fertigung sehr flexibel aufgestellt sind. Wir können jetzt nicht nur das eine und das andere tun, sondern wir können immer sowohl als auch. Und das Gleiche gilt auch in der Projektkonstellation. Wir sind aktuell gerade sehr stark im öffentlichen Bau unterwegs, Schulbau, wo wir klassische Gewerkevergaben, Holzbaupakete ab der Leistungsphase 5 direkt anbieten, in einer Submission dann den Auftrag generieren. Das heißt, dort haben wir mit der Planung eigentlich gar nichts zu tun. So, das heißt, da steigen wir dann eigentlich mit der Übergabe zur Werkstatt- und Montageplanung ein. Das ist das eine mit unserem Holzbaupaket. Andererseits, habe ich es ja gerade schon gesagt, haben wir jetzt einen Totalunternehmerauftrag generiert, wo wir sehr wohl schon in der Leistungsphase 2 mit dem GU zusammen hier das Projekt akquirieren konnte, wo wir dann sehr wohl in die Planung mit einsteigen, was wir dann aber auch mittels dritten Planungsbüros machen, wo wir eben nicht den Anspruch haben, alles zu können, sondern auch in der Planung gibt es eben Spezialisten und da gibt es zum Glück auch ganz viele, die sich in Holzbau auch gut auskennen und das sind natürlich unsere liebsten Sparringspartner. Und umso cooler, wenn man die dann in solchen Projekten mit aussuchen und ins Team integrieren kann. Ich denke, das ist uns da sehr, sehr gut gelungen, macht auch dann richtig Spaß. Aber es ist dann eben sowohl als auch, also ganz früh den Auftrag zu generieren, aber auch ganz spät mit allen Vor- und Nachteilen immer wieder. So. Die Aufgaben, die dahinter stecken, sind eigentlich immer die gleichen. Also das heißt, meine Aufgabe ist jetzt in diesem Totalunternehmergeschäft auch unsere Planer zu beraten, dass die gleich in die richtige Richtung, so wie wir als Holzbauer das für richtig empfinden, planen. Das mache ich aber auch bei anderen Projekten, wo wir den Auftrag später generieren. Mhm. Nur die Verantwortlichkeiten der Aufgaben sind natürlich anders. Aber die Aufgaben bleiben immer gleich. Es gilt immer zu planen bis zur Ausführungsplanung. Dann kommt die Werkstatt- und Montageplanung, in welcher Konstellation auch immer. Das heißt, Flexibilität ist bei uns wirklich groß geschrieben. Braucht man auch Menschen, die das natürlich können, flexibel zu sein. Ich glaube, das können wir bei uns im Team ganz gut. Wirklich auch ein Angebot zu erstellen, wo man dann eben noch keine konkrete Planung hat, sondern wo man eine Vorplanung hat, wo man da aber auch schon, sage ich mal, die Regeln des Großprojektes kennt und auch die entsprechenden Schwierigkeiten schon auch mit einpreisen kann. Das heißt, dort können wir die Risiken und Chancen relativ gut abwägen bei uns im Team. Andererseits aber auch so ein klassisches bausätiges LV mal runterkalkulieren, einen Angebotspreis abgeben und gucken, was auf der Submissionsliste draufsteht. Also da kennen wir auch alle Spielregeln. Mhm. Unsere Hauptaufgabe ist dann immer wieder, sind eigentlich drei Punkte. Hauptaufgabe bei uns ist immer dann nach Auftragseingang oder nach der Fertigstellung der LP5. Bis dahin sind wir beratend unterwegs. Dann erstellen wir die Werkstatt- und Montageplanung. Selbstdrehten in 3D-Konstruktionen mit Ableitung von Plänen, von Werkstattplänen, Einzelstückzeichnungen, CNC-Datengenerierung. Das ist ja auch alles nichts Neues. Das macht man eigentlich schon auch seit über 20 Jahren so. Die Prozesse sind intern super eingeschliffen. Da haben wir ein super cooles Team, wo wir auch mit mehreren Menschen dann an einem Projekt arbeiten, wo wir auch so dann in der Lage sind, Großprojekte gut und wirtschaftlich zu planen. Bei uns in der Werkstatt- und Montageplanung. Und ich sage immer, dort bauen wir eigentlich das erste Mal. In der kompletten Planungsphase stellt sich immer die Frage, wie können wir planen, dass es baubar ist? Wir in der Werkstatt- und Montageplanung, dort planen wir so, wie wir bauen. Das heißt, hier bauen wir das erste Mal digital. So, wenn dort der Holzständer einfach richtig sitzt, dann kommt er nachher auch richtig auf die Baustelle. Das ist zu 99,99% klar. So, das zweite ist dann natürlich der Produktionsprozess, wo wir die Bauelemente dann bei uns vorfertigen, immer mit einem möglichst hohen Vorfertigungsgrad. Aber auch da die Abwägung natürlich immer auch in Richtung Wirtschaftlichkeit. Also nur Vorfertigung um der Vorfertigungswille macht halt auch keinen Sinn, sondern auch dort sind wir relativ flexibel. Manchmal machen wir die Fassadenbekleidung schon in der Werkstatt drauf, manchmal eben auch nicht. So. Und das ist auch so ein Abwägungsprozess, den wir auch nicht radikal machen, sondern wo wir auch eine wirtschaftliche Gedanken dazu haben, passt es in Terminplan rein etc. pp. Also und dort bauen wir eigentlich zum zweiten Mal. Ja. So digital haben wir gebaut, jetzt bauen wir in der Werkstatt und das dritte Mal bauen wir auf der Baustelle. Deswegen ist der Holzbau bei uns sowieso, aber auch in allen anderen Holzbaubetrieben die Baustelle relativ easy. Also es gibt eigentlich nichts Schöneres, wie ein Bauleiter auf einer Holzbaustelle zu sein, weil dort läuft es relativ rund. So, weil wir da ja aber auch schon zum dritten Mal bauen. So, und deswegen laufen die Baustellen sehr schnell, sehr effizient, glaube ich. Das Thema Baustellenlogistik, Anlieferungsthemen spielen da natürlich mit rein. Eine Vielzahl an Dinge, die jetzt sicherlich in so einem Projekt wie Roots, um da so ein bisschen die Kurve zu kratzen, glaube ich, in so einem Hochhaus natürlich mit diesen Fertigungen, die davor hängen, mit dieser Materialdisposition, die dann davor hängt und mit dieser Werkstatt- und Montageplanung, die davor geht, und mit einer nochmal vorgelagerten Planungsabstimmung zu einer guten und sinnvollen Fertigstellung der Leistungsphase 5 Ausführungsplanung als Grundlage für die Werkstatt- und Montageplanung. Diese Prozesse sind natürlich im Hochhaus dann natürlich extrem wichtig, dass sie nachher ineinander greifen. Und das haben wir dort, würde ich sagen, schon ziemlich gut hingekriegt und haben da eigentlich so gut wie keine Überraschungen auf der Baustelle, in der Fertigung oder auf dem Transportweg gehabt. Insgesamt haben wir da ja über 300 LKWs hingefahren. Und diese Liefer- und Logistikkette, die muss man halt auch so eintakten, damit die nicht in Stocken gerät. Weil das Stocken, das geht ja auch immer weiter vor in die Produktion, in die Materialbeschaffung. Und da sind wir als Rupen natürlich in der Lage, so auch solche Großprojekte so zu handeln, dass das gut funktioniert, weil Großprojekte sind für uns keine Ausnahme. Also wir machen nicht jetzt morgen mal ein Großprojekt, weil wir da Bock drauf haben, sondern wir sind auf dieses Thema eingestellt. Ja. So, das Roots haben wir auch nicht alleine in der Werkstatt produziert, sondern da wurden dann auch andere Projekte noch parallel nebenher produziert, natürlich, klar. Und deswegen haben wir da auch nicht wirklich einen Flaschenhals. Wobei man aber auch schon ehrlicherweise zugeben muss, dass Roots in dem Volumen, in dem Umfang war jetzt schon auch zu dem damaligen Zeitpunkt das größte Projekt in unserer Unternehmensgeschichte. Aber für das haben wir es dann doch am Ende des Tages wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, würde ich mal sagen.
Cool. Wie seid ihr überhaupt zum Projekt gekommen dann? Wie hat es für dich angefangen?
Für mich hat es angefangen, die Vorgespräche, die waren schon vor meiner Zeit, kurz vorher. Ich bin 2019 ja eingestiegen bei Rupner. Damals, vor meiner Zeit, gab es schon Gespräche, war man in dem Projekt schon involviert. Da gab es eine Kostenschätzung für eine schlüsselfertige Ausführung. Damals waren die Kosten irgendwie viel zu hoch und dann ist ein Wettbewerber eingestiegen, der wohl irgendwie mit den Kosten besser unterwegs war wie wir. Das heißt, da haben wir dann auch relativ schnell eine Absage kassiert. So, also eigentlich hat das Projekt Projekt Roots mit dem tollen Erfolg zum Schluss, auch mit zwei Niederlagen angefangen, wenn man das mal so krass formulieren möchte. Das heißt, dann waren wir auch erst mal raus, wo ich dann bei Rubner eingestiegen bin, kam aber das Thema nochmal auf, dass es jetzt eben doch keine GU-Vergabe gibt, weil die Kosten wohl doch nicht eingehalten werden können. Die genauen Randbedingungen kenne ich nicht. Natürlich auch nur vom Hörensagen dann damals. Auf jeden Fall wurden wir dann nochmal aufgefordert, ein reines Holzbauangebot abzugeben. So, das haben wir dann auch gemacht, haben wir dann relativ lange mit dem Auftraggeber auch verhandelt, das Projekt auch nochmal wirklich hinterfragt an vielen Stellen, technisch hinterfragt, auch auf einige Punkte gestoßen, wo wir gedacht haben, ganz so einfach wird es nicht, obwohl wir ja auch noch kein Hochhaus gebaut haben, aber ich glaube schon mit unserer Kompetenz in Großprojekten unterwegs zu sein, haben wir da schon einen Blick drauf, was vielleicht andere auch nicht haben. Und diese Kompetenzfelder haben wir in die Waagschale geworfen und sind auch so in die Verhandlungen mit dem Auftraggeber gegangen und auch die Schnittstellenthemen. Holzbau heißt immer auch Schnittstellenplanung, war ein großes Thema, weil für uns als Rubner immer klar ist, wir sind Holzbauspezialist, das wollen wir auch bleiben und deswegen gilt es eben sinnvolle Schnittstellen, auch beim Hochhaus noch umso mehr sinnvolle Schnittstellen zu generieren. In dieser ganzen Diskussion, das ging über mehrere Monate, haben wir dann ein Angebot ausgearbeitet. Und sind dann aber auch damals nicht zum Zuge gekommen. Da ist dann ein weiterer Holzbauer zum Zuge gekommen, der dann einfach wahrscheinlich mit diesen Themen ein bisschen lockerer umgegangen ist wie wir. Faktisch, wir sind eigentlich durch die klare Analyse und durch das klare Aufzeigen von unserer Sicht von den noch zu bearbeitenden Problemstellungen eigentlich rausgeflogen, weil meines Erachtens ein anderer halt gesagt hat, ja, wir können das schon. So ein bisschen salopp gesagt natürlich. So, dann war das Thema eigentlich zum zweiten Mal für uns vorbei und gegessen. Und knappes Jahr später kam dann ein Anruf aus Hamburg, ob wir eben noch Interesse hätten, hier nochmal mit einzusteigen, weil das jetzt alles irgendwie zum zweiten Mal nicht so wirklich geklappt hat mit der frühen Einbindung eines Holzbauunternehmens. Und wir hatten dann relativ lange überlegt, ob wir das überhaupt noch tun sollen und hatten dann eigentlich mit dem Auftraggeber auch hier relativ klare Gespräche geführt, zu sagen, ja, also wir machen das schon, wir finden das Projekt interessant, aber wir wollen nicht irgendwie dann zum dritten Mal eine Absage kassieren. Wir wollen jetzt auch hier eine klare Verbindlichkeit haben. Wie kommen wir denn da jetzt weiter? So, und ich glaube, da hat dann der Auftraggeber irgendwie zum dritten Mal gemerkt, das, was die Rubner-Jungs da sagen, das hat schon Hand und Fuß. Und haben wir schon auch gemerkt, dass sind wir dann auch auf offenere Ohren gestoßen, wie eigentlich die zwei Male davor. Und siehe da, dann konnten wir auch die Schnittstellenthemen klären. Wir konnten unseren Input einbringen. Unsere Fragen wurden positiver aufgenommen. Und so haben wir dann eben zum dritten Mal ein Angebot ausgearbeitet. Und konnten dann so dann beim dritten Anlauf sozusagen dann den Auftrag generieren.
Ist eigentlich in so einem Prozess, Olli, ist jetzt eigentlich ein anderes Thema, aber irgendwie interessiert es mich voll, weil man sagt ja immer, dass seit Corona es unwichtiger ist, wo Projekte sind in Bezug auf deinen eigenen Standort, weil das viel leichter wäre, weil alle viel mehr bereit wären, komplexe Sachen auch per Teams oder Videocall zu klären und so weiter. Und früher ist man immer gefahren und dann war alles schwieriger. Ist das eigentlich, spielt das eine Rolle, Entfernung noch, oder?
Auch da, das kommt drauf an. Also wir sind da natürlich schon voll in die Corona-Zeit reingekommen mit dem Projekt. Das ist deswegen ist cool, dass du es ansprichst. Hatte ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber war schon so. Tatsächlich zur Vertragsunterschrift waren wir dann in Hamburg, sind wir hochgeflogen nach Hamburg und wollten dann irgendwie danach feiern. Wir wussten aber, dass da war alles zu. Wir sind über die Reeperbahn gelaufen, da war tote Hose.
Da war alles tot.
Da war alles tot und es war eigentlich schon fast schon wieder witzig, jetzt in Anführungszeichen, die Situation irgendwie den coolsten Auftrag zum damaligen Zeitpunkt der Unternehmensgeschichte zu unterschreiben und dann durch eine leere Reeperbahn zu laufen und irgendwo gerade noch so eine Frittenbude zu finden, wo man irgendwie was essen konnte. So irgendwie irre. Genau. In der Folge hatten wir dann aber natürlich viele Videokonferenzen. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich tatsächlich geschätzt, mit Videokonferenzen zu arbeiten. Mhm. Also weil das war wirklich ein super Austausch. Das hat mehrere Faktoren. Das eine ist, was ich an Videokonferenzen mag, ist, dass die Teams an sich selber als Teams zusammensitzen können. Man kann auch mal bewusst den Ton ausschalten, interne Dinge diskutieren und auch das kommunizieren und sagen, wir brauchen gerade mal 2 Minuten. Okay. Ich glaube, das muss man ja gar nicht heimlich tun, sondern kann man irgendwie klar sagen. Das heißt, die Teams untereinander sind eng zusammen. Man ist aber verbunden mit mehreren anderen Teams. Also wir hatten da ja dann regelmäßige Besprechungen, wo dann die Architektenteams zusammensaßen, die Tragwerksplaner und wir und Auftraggeber jeweils im Bürostandort und über Teams zusammengeschaltet. Der weitere Vorteil ist, dass man sehr schnell auch Dokumente natürlich teilen kann, was uns in regelmäßigen Besprechungen am Tisch ja auch schwerfällt. Irgendwie, man hat die Papierunterlagen sowieso nicht mehr dabei, dann fummelt irgendjemand auf dem Laptop rum, irgendwie ist immer so ein Hackmack und so hat jeder Zugriff auf seine Unterlagen. Man kann es sehr schnell teilen, man kann sehr schnell konkrete Dinge anschauen. Und ich glaube, das, wo die Frage, glaube ich, darauf abzielt, wenn es um konkrete Dinge geht, zu planen, zu machen, zu tun, da finde ich wirklich Videokonferenzen super. Ein super Tool, würde ich auch nicht mehr wegdiskutieren wollen. Mhm. Wenn es darum geht, Personen kennenzulernen, einschätzen zu lernen, wie ticken die, was wollen die, da fahre ich doch dann auch mal ganz gern wie hier nach Stuttgart und schaue euch zweimal genauer an, wo seid ihr denn so als Beispiel jetzt. Ich glaube, diesen persönlichen Austausch braucht es dann doch auch. Also es ist auch da ein sowohl als auch. Faktisch, dass ich heute viel weniger unterwegs bin wie vor Corona-Zeiten, weil einfach mal eine schnelle Projektbesprechung auch von Menschen, die man noch nicht wirklich kennt, dann halt zack, per Videokonferenz gut machbar ist. Und wenn ich da mal zurückdenke, früher ist man dann halt auch tatsächlich mal für eine Besprechung nach Berlin gefahren und ist wieder runtergefahren und hat versucht, da dann nochmal 2 andere Termine zu machen. Das ist heute natürlich schon anders. Aber trotzdem, das Kennenlernen, glaube ich, ist schon extrem wichtig. Deswegen sind wir auch jetzt ja vor 2-3 Wochen auf der Baumesse nach wie vor haben wir einen Stand gehabt, wo wir auch den persönlichen Austausch suchen. Also auch dort wollen wir ja auch gar nicht alles in die digitale Welt transferieren, sondern auch dort diese Flexibilität, von der ich eigentlich immer wieder spreche, sowohl digital macht sehr wohl Sinn, ist in vielen Bereichen auch wirklich überlegen, aber auch das Face-to-Face kommunizieren, glaube ich, extrem wichtig, weil auch nur da spürt man dann auch das Gegenüber. Das gelingt mir in Videokonferenzen regelmäßig auch nicht. Wie tickt denn der Mensch, der da an der anderen Leitung sitzt?
Und zurück zum Roots. Du hast es schon mehrfach erwähnt, dass eben so besondere Gebäude, besondere Dimensionen für euch eher der Alltag ist. Aber trotzdem war das ja eine durch das Volumen, es ist eben nicht nur der Turm, sondern auch das Drumherum, war es einfach ein Riesenteil. Habt ihr trotzdem was dann anders machen müssen dafür? Habt ihr euch besonders drauf eingestellt, auf das Projekt dann? Oder konntet ihr es so als ganz normales Projekt behandeln intern?
Genau, also grundsätzlich haben wir das in der kompletten Abwicklung als ganz normales Projekt bearbeitet. Da haben wir jetzt keine neuen Prozessschritte oder einen Anbau an eine Halle oder irgendwie ein Logistikzentrum noch dazu gemietet. Das haben wir nicht. Das haben wir mit unserer ganz normalen Infrastruktur abgearbeitet. Das war nicht die Challenge. Was wir aber anders gemacht haben, und das haben wir auch in der Vertragsverhandlung schon ausgehandelt, war, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Phase einbauen, eine mehrmonatige Phase, wo wir als Holzbau mit allen Planenden nochmal an Tisch, Anführungszeichen Videokonferenzen, zusammensitzen und die Ausführungsplanung nochmal zusammen durchgehen und gegebenenfalls überarbeiten, bevor wir in die Werkstatt- und Montageplanung starten. Aus 2 Gesichtspunkten. Einerseits war uns klar, dass man dort noch einiges anpassen muss. Einige Dinge haben echt halt so noch nicht funktioniert oder waren noch nicht ausgeplant. Einerseits. Andererseits wollten wir aber auch die Planungsverantwortung bei den Planenden belassen. So, und das heißt, wenn du dann eigentlich zu frühzeitig einsteigst und sagst, ja, wir kriegen das schon hin, wir bauen das, sind einfach diese Grenzen zwischen Planungsverantwortung und Ausführungsverantwortung halt auch sehr schnell verwischt. Und da versuchen wir immer relativ Klarheit zu haben. So. Nicht in dem Sinne, dass wir die Verantwortung nicht tragen wollen, sondern wir glauben, wir suchen den Schulterschluss mit den Planenden. Euer Business ist planen, unser Business ist auszuführen. Und zum Schluss braucht es beide auf dem hohen Level im Holzbau bei solchen Projekten sowieso. Und das war schon das Besondere. Da hatten wir dann eine Zeit eingeräumt, obwohl eigentlich im Projekt auch Zeitdruck da war. haben wir gesagt, wir wollen mit euch diese Ausführungsplanung nochmal fertigstellen. Und erst am Zeitpunkt X, wenn wir diese fertiggestellte Ausführungsplanung haben, beginnen wir mit der Werkstatt- und Montageplanung, um diese Schnittstelle einfach auch wieder klar und deutlich zu haben. Und das ist eigentlich eher untypisch in Projekten, aber ich versuche das immer wieder einzufordern. Weil das Thema, wenn der Holzbauer an den Tisch kommt, dann doch eben nochmal Feinheiten ins Projekt einfließen können. Das müssen oft gar keine großen Sachen sein, aber Feinheiten, die dem Projekt insgesamt gut tun. Mhm. Und im Holzbau tut halt alles gut, was wir in der Planung machen können, ja, und nicht alles schlecht, was wir auf der Baustelle und in der Fertigung
machen müssen. Kannst du uns, um das begriffiger zu machen, kannst du uns irgendwie ein kleines Beispiel da geben?
Da gibt es eigentlich viele Beispiele, aber ich nehme mal ein Beispiel raus, zum Beispiel Abdichtungsthemen, wo wir als Holzbauer jetzt eine Schnittstelle hatten, dass wir die Dach- und Balkonabdichtungen eben nicht in unserem Auftrag hatten. Da hat man eine klare Schnittstelle eingebaut. Trotzdem muss dieses Thema ja geplant werden. So. Und uns als Holzbauer geht die Schnittstelle eigentlich nicht wirklich was an, weil wir das nicht ausführen. Gleichwohl geht es uns natürlich was an, weil wenn es nachher nicht funktioniert, der Holzbau drunter leidet und alles wieder auf den Holzbau, sage ich mal, zurückkommt. Und das ist so ein Beispiel, wo wir dann schon auch den Finger gehoben haben, ja hier, wie sieht denn die Abdichtungsplanung aus? Eines der wichtigsten Dinge im Hochhaus natürlich, was aber primär gar nichts mit dem Holzbau zu tun hat. Und das ist so ein Beispiel, wo wir schon in den ganz frühen Phasen auch die Knackpunkte gesehen haben. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die OSB-Platte auf den Ständer zu tackern, das ist nicht die große Herausforderung. Aber das sind diese Schnittstellenthemen, die, sage ich mal, nachher matchentscheidend sind. Und da haben wir auch zum Beispiel lang, Anführungszeichen, rumgestritten tatsächlich. Weil natürlich oder oft eine Aussage dann ist, ja, das macht der Dachdecker dann schon auf der Baustelle. Und diese Aussage, ja, das macht er dann schon, ist uns auch regelmäßig zu wenig, weil das heißt halt, es kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen war es umso wichtiger, dass wir diese Fertigstellung der Ausführungsplanung mit unserem Input, aber in der Verantwortung der Planer, hier nochmal als Besonderheit in dieses Projekt eingebaut haben. Das war auch keine einfache Zeit natürlich, weil die Planer irgendwie auch ja gedacht haben, sie sind jetzt fertig mit der Planung, jetzt kommt der Holzbau, jetzt geht's los. Mhm. Aber das ist einfach immer wieder einer der entscheidenden Punkte für gute und für erfolgreiche Holzbauprojekte, diese Schnittstelle eben so gut wie möglich auch dann über die Ziellinie zu bringen und eben nicht sagen, das ist meine Planung, mach was draus, sondern das ist meine Planung, weil, und ich habe noch den Input aus dem Holzbau, weil. Und da sind wir dann wieder bei der integralen Zusammenarbeit. Ich will das Wort auch gar nicht überstrapazieren, aber der Holzbau hat natürlich die Eigenschaft, dass der Holzbau in alle Fachdisziplinen, in viele Gewerke hinein agiert, bis hin zum Trockenbauer, zum Elektriker, so der die berühmte Stütze halt irgendwie anbohrt. Und das muss man halt von Anfang an im Blick haben. Und wenn man das hat, dann ist Holzbau, glaube ich, relativ easy, wenn man weiß, wie es geht. Und wenn man das halt nicht hat, dann versucht man, die Probleme immer abzuwälzen bis auf den Letzten. Und der Letzte ist dann halt der Holzbauer. Und der muss dann halt auch drunter leiden, wenn der Elektriker halt da irgendwann mal mit seiner Kettensäge rumrennt, weil es halt vorher nicht gut geplant ist.
Ja, und jetzt nach dem Projekt, seid ihr zufrieden mit dem Endergebnis? War es für euch ein erfolgreiches Projekt?
Für uns war es ein super erfolgreiches Projekt. Also wir würden bautechnisch nichts wirklich anders machen wollen. In der Fertigung haben wir gute Konzepte aufgestellt, weil wir da auch eingestellt sind. Für uns war das grundsätzlich per se nichts Neues. Wir haben natürlich jetzt mit den Loggia-Elementen auch hier gefaltete Elemente mit Loggia-Unterdecke, also fast schon 3D-Raummodulelemente dort gefertigt. Das war von uns aber auch immer schon so vorgesehen. Das sind eben dann diese Sonderaufgaben in Sonderprojekten. Mhm. Das sind wir bei anderen Projekten aber auch gewohnt. Da machen wir irgendwo auch nochmal was Spezielleres. Und das war natürlich ein entscheidender Faktor, um nachher auch schnell auf der Baustelle zu sein. Und diese Punkte auch mit der ganzen Logistikkette, mit der Kranstellungen, wie wir das gehabt haben, das hat eigentlich sehr, sehr, sehr gut funktioniert von unserer Seite. Mhm. Da würden wir, glaube ich, sagen, das würde man jetzt, ich würde vielleicht nicht sagen 100%, aber wirklich würde man wieder so machen wollen. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, die man da vielleicht anders machen könnte, aber nicht grundsätzlich. So, zum Schluss waren wir über ein Jahr in der Montage auf der Baustelle, auch mit allen Witterungsverhältnissen dort klargekommen. Da gab es relativ wenig witterungsbedingten Ausfall. Auch das hatten wir von unserer Seite, glaube ich, ganz gut eingeschätzt. Von daher hatten wir auch vielleicht aber auch Glück. Aber diese Themen würden wir alle abhaken. Da haben wir nicht mal so ein besonderes Learning daraus, sondern den Input, den wir vorne reingesteckt haben, eben digitale Planung, Werkstatt- und Montageplanung, das erste Mal bauen, damit wir nachher keine Überraschung erleben, haben wir da auch durchgezogen und es war dann auch tatsächlich so. Also das hat gut funktioniert. Zum Schluss war es wie so oft noch ein Thema mit der Abrechnung, mit dem Auftraggeber, aber das wurde mittlerweile auch geklärt und summa summarum kann man schon sagen, ja, das war für uns ein erfolgreiches Projekt. Wir würden das wieder tun. Es ist ein Projekt, was uns wirklich als Team weitergebracht hat, weil uns das natürlich schon über so einen langen Zeitraum schon auch nochmal gefordert hat. Ja. Aber jetzt inhaltlich das abzuarbeiten, sind jetzt eigentlich keine Besonderheiten da aufgekommen, was man von anderen Projekten nicht kennt. Außer, dass man natürlich halt einen Kran stehen hat, der eine Hakenhöhe von 90 Meter hat, etc. pp. Also es sind schon diese Besondersachen, was ich war ja sehr oft auf der Baustelle und habe da auch Baustellenführungen gemacht, fast regelmäßig alle 2 Wochen und bin dann auch mit dem Bauwerk dann hochgewachsen. Und es ist schon cool, dann so ein Projekt irgendwie dann auch mit zu begleiten. 72 Meter sagt man irgendwie so mal salopp. Das ist aber immer wieder erstaunlich, wenn man dann tatsächlich oben steht, was man da dann am Ende des Tages auch im Team geleistet hat.
Kannst du kurz auf die Höhe eingehen? Ich erinnere mich an deinen Vortrag im Herbst. Ist mir hängen geblieben, das fand ich eine spannende Sache.
Genau, das ist ja immer total witzig, wie hoch ein Gebäude ist. Also auch da habe ich ja heute schon mehrfach erwähnt. Ich glaube, das kommt drauf an. Also es gibt da mehrere Höhenangaben. Tatsächlich, also ich kenne das, ich bin aber auch über meine Tochter drüber gestolpert, weil ich ihr das auch mal erklärt habe. Und zum Schluss hat sie mich gefragt, ja, Papa, wie hoch ist denn das Gebäude jetzt? So, dann eben, das kommt drauf an. Also wir haben eine baurechtliche Höhe, die einfach, sage ich mal, das Baurechts vorgibt. Das ist bis Oberkante letztes Nutzgeschoss. Sind wir ja knapp unter 65 Meter, das hat damit zu tun, knapp unter 60 Meter, das hat damit zu tun, dass es hier nochmal eine bauordnungsrechtliche Anforderungen gibt bei höheren Gebäuden. Das heißt, baurechtlich sind wir knapp unter 60 Meter. Der Auftraggeber hat in seiner Veröffentlichung immer irgendwie 65 Meter reingeschrieben, was ich aber auch ehrlicherweise nie nachvollziehen konnte, wo die 65 Meter gekommen sind. Faktisch, für mich ist der Höhe eines Gebäudes ist von G-Belag, Gehweg bis zur Oberkante Attika. Das würde ich mal als Höhe des Gebäudes ansetzen und da sind wir eben bei knapp 72 Meter. Die gleiche Frage ist ja nach der Geschossigkeit. Wie viele Geschosse hat jetzt das Gebäude? Also wir haben ein Untergeschoss, ein Erdgeschoss, 2 Bürogeschosse und 16 Holzgeschosse, macht summa summarum 20 Geschosse. Wenn man das Gebäude jetzt von der anderen Seite betrachtet, wo man ein Geschoss weiter oben, sage ich mal, ins Gebäude geht, sind es halt nur 19 Geschosse. Auch diese Fragestellung ist ein bisschen relativ, irgendwie total witzig, oder? Finde ich.
Ja.
Und so haben wir das Gebäude mal für uns definiert, mit den Maßen eben Gebäudehöhe knapp 72 Meter, Geschossigkeit 20 im Turm und die 16 oberen Geschosse davon in Holz.
Und würdest du sagen, jetzt nachdem das Projekt fertig ist, dass Holzhochhäuser irgendwie anders sind als das, was du davor gemacht hast?
Holzhochhäuser sind natürlich schon anders. Also es kommen schon nochmal 2, 3 andere technische Fragestellungen dazu. Das ganze Setzungsthema kommt dazu, die ganze Montagethema kommt dazu, also Kräne zu stellen kommen dazu. Also es sind nochmal Themen, die dazukommen, insgesamt gesehen. Die reine Fertigung, die reine Abwicklung, würde ich sagen, da waren es jetzt überhaupt keine Besonderheiten, die dazugekommen sind. Aber das Thema Setzungen und Stauchungen und auch das Thema Robustheit, also die technische Robustheit in einem Hochhaus, das sind Themen, die kannte der Holzbau bisher eben nicht. Da gibt es auch keine normativen Anwendungsmöglichkeiten im Holzbau. Im Stahlbetonbau gibt es das eben schon, da gibt es technische Lösungen. Im Holzbau hat man das jetzt auch für dieses Projekt eigentlich dann auch neu erfunden. Und es waren natürlich auch viele Themen, die dann Bau bauordnungsrechtlich auch zu einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung geführt haben. Wir haben Holzrahmenbauwände mit 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer. Gibt es natürlich auch nicht in irgendwo einer allgemeinen Zulassung und so weiter. Von daher ist es schon grundsätzlich nochmal anders, nochmal einen Schritt mehr. Aber das war, glaube ich, in dem Projekt auch von Anfang an, also nicht nur für uns als Holzbauer, aber auch für den Auftraggeber und für alle Planungsbeteiligten klar, dass diese Anforderungen, die jetzt von dem reinen Hochhaus-Thematik kommen, eben neue Anforderungen sind. Und auch da, wenn einem Auftraggeber das von vornherein klar ist, dass man da eben diese Dinge mitdenken muss, die eben normativ gar nicht wirklich festgeschrieben sind, gibt es in der Regel Möglichkeiten, das zu tun, wenn halt auch alle Player dann an einem Strang ziehen. Sobald halt einer ausschert und sagt, nee, bauordnungsrechtlich können wir kein Hochhaus aus Holz bauen, dann geht es halt auch nicht. Also da ist dann halt auch so. Und das hat bei dem Roots eben relativ gut funktioniert. Und das ist auch ein großes Kompliment an das gesamte Planungsteam, die das, sage ich mal, ja die Idee ja auch aufgestellt haben, mit allen Hürden, die es dann auch zu nehmen galt, auch vorangetrieben haben. Auch da, glaube ich, sind die beteiligten Player schon auch echt stolz, was sie da geschafft haben. Weil die Geschichte, also aus dem heutigen Blick 2025 ist das eine, aber die Geschichte, die Idee von dem Projekt ist ja, keine Ahnung, 2017, 18 entstanden, so in dem Drehraum. Mhm. Das war ja damals noch eine viel, viel stärkere Pionierleistung, wie man das jetzt heute wieder ein paar Jahre zurückdenkt. Wir kriegen heute irgendwie alle 3 Monate eine Hochhausidee aus Holz auf den Tisch. Die Idee zu haben, ist das eine, das dann aber auch über die Ziellinie zu bekommen, ist das andere. Und das macht uns eben wirklich stolz, dass wir das bei dem Projekt jetzt auch geschafft haben. So, wir reden nicht, wir könnten ein Hochhaus bauen, sondern wir haben ein Hochhaus gebaut und das ziemlich erfolgreich, würde ich sagen.
Und dann auch noch Deutschlands höchstes.
Und dann natürlich Deutschlands höchstes, das muss man natürlich dann immer wieder betonen.
Vor allem der Witold in jedem Podcast.
Genau. Und natürlich aber auch mit vielen Spezialitäten. Also das Hochhaus in Hamburg hat ja auch eine Spezialität, also Hochhaus mit einer brennbaren Fassadenbekleidung. Das sind ja schon viele, viele Dinge, die da mit reinspielen, die dann aber auch dann Auswirkungen nicht nur im Holzbau haben, sondern auch in der TGA zum Thema Sprinkler etc. pp. Also die gar nicht so sehr das Holz an sich selber betreffen, aber insgesamt so ein Projekt zu stemmen, sind wir wirklich stolz drauf und würden wir sagen, wenn es wieder eins gibt, machen wir es sehr gerne.
Jetzt würde ich mal den Blick wieder übers Roots hinaus werfen. Das habe ich auch immer am Ende von unseren Gesprächen mit den Roots-Leuten gefragt. Ich bin inzwischen als Besseren belehrt, aber ich stelle die Frage trotzdem mal so. Wie siehst du, also ich mache die Landkarte auf, okay? Meine Holzbau-Landkarte. Wenn ich mir den Holzbau vorstelle, dann sehe ich Süddeutschland und den Alpenraum vor allem mit der Schweiz, die, wie du schon erwähnt hast, vielleicht sogar eine Sonderrolle hat. Ich sehe Norditalien, Österreich, Baden-Württemberg, Bayern. So. Und dann weiß ich, in Berlin passiert ein bisschen was. Und in Frankreich und England gibt es Bewegungen, aber dieser Schwerpunkt ist so der Alpenraum. Und jetzt haben wir in Hamburg, in Norddeutschland, jetzt ist das höchste Holzgebäude in Deutschland. Wie siehst du, wie entwickelt sich der Holzbau in Norddeutschland?
Das ist eine gute.
Wie siehst du diese Landkarte?
Ja, genau. Wie sehe ich die Landkarte? Also du hast es ja schon schön zusammengefasst. Und wir erleben natürlich, dass in Süddeutschland, auch Baden-Württemberg, Anführungszeichen das Musterländle natürlich mit der Holzbauoffensive, schon über Jahre hinweg, sage ich mal, hier auch zum Thema Holzbau ja schon sehr viel gemacht hat und auch gefordert hat. Und das kann man auch an vielen guten Projekten, also das muss nicht immer das Hochhaus sein, das muss nicht immer die Messehalle sein oder sonst irgendwas, sondern viele gute Holzbauprojekte, glaube ich, kann man in Baden-Württemberg sehen und in Bayern auch, aber ich glaube insbesondere in Baden-Württemberg, und das ist natürlich ein Ergebnis der Holzbauoffensive meines Erachtens, also auch in Baden-Württemberg mit ProHolz BW und anderen Weiterbildungsmöglichkeiten, weiteres Networking in dem Bereich, ist das schon, glaube ich, ziemlich federführend und ganz vorne mit dabei, wenn man den deutschen Blick so anschaut. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Player, die sich mit dem Thema Holz beschäftigen. Auch in Norddeutschland gibt es viele gute Holzbaubetriebe. Also das jetzt abzuwägen, dass es dort besser oder schlechter ist, kann ich vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, als ich als Zimmerer auf Wanderschaft war. Da hat es in Hamburg immer geheißen, ja, hier gibt es eigentlich in Norddeutschland so wenig, die unterwegs sind. Die sind ja alle in Süddeutschland unterwegs. In Süddeutschland haben gesagt, ja, die Wandergesellen sind ja hauptsächlich in Norddeutschland unterwegs. Und wenn man den Blick dafür schauft, dann sieht man schon, dass in Gesamtdeutschland, glaube ich, schon überall richtig gute, coole Holzbauprojekte entstehen. Also in Nordrhein-Westfalen passiert gerade ganz viel. In Berlin ist vielleicht so eine Sonderstellung. In Berlin wird natürlich immer sehr viel gesprochen und vielleicht ein bisschen weniger tatsächlich in Holz gebaut. Da ist das Thema, wie rede ich drüber und was tue ich dann, vielleicht ein bisschen vorsichtig zu genießen. Nichtsdestotrotz haben wir auch in Berlin ja viele Baustellen schon gehabt. Und Berlin und München sind unsere Hauptmärkte, wo wir die meisten Projekte umgesetzt haben in diesen Regionen. Trotzdem haben wir in Hannover eine große Schule gebaut, in Trier ein großes Studentenwohnheim, in Freiburg-Breisgau haben wir gerade eine pädagogische Hochschule. In Nordrhein-Westfalen haben wir schon große Projekte gemacht. Also diese Projekte, die gibt es, glaube ich, überall. Die Leuchtturmprojekte, das ist halt das, was man so wahrnimmt. Aber die Gebäudeklasse 3, Gebäudeklasse 4 Projekte, die gibt es, glaube ich, überall. Dort, wo Menschen natürlich bereit sind, für den Holzbau auch Geld auszugeben. So, jetzt ein anderes Beispiel, jetzt auf dem typischen Plattenland, auch muss man gar nicht weit gehen, aus der Region, wo ich herkomme, Schwäbische Alb, da wird vielleicht auch noch relativ wenig mit Holz gebaut, im Gegensatz zu anderen Regionen, Freiburger Region zum Beispiel. Also das ist natürlich innerhalb der Bundesländer in den Regionen auch nochmal unterschiedlich. Aber ich glaube, dass man das von so einem Nord-Süd-Gefälle, glaube ich, gar nicht mehr so reden kann. Ich würde das als sehr ausgeglichen sehen, wobei die, sagen wir, mittelgroße Projekte schon in Süddeutschland nach wie vor mehr sind. Aber eben das Leuchtturmprojekt, Deutschlands höchstes Holzhochhaus, halt eben in Hamburg steht und halt leider nicht in Stuttgart. Kann ja noch kommen.
Jonathan, lässt dann du jetzt endlich von deiner Landkarte.
Dann ist diese Landkarte endgültig
verstört. Der zehnte Gesprächspartner war, der dir gesagt hat, dass die Landkarte so nicht gültig ist.
Ja, ich lass los von dieser Landkarte. Aber das ist doch ja, ist so eine schöne Sache, finde ich. Wie siehst du die Entwicklung im Holzbau allgemein? Was nimmst du da gerade wahr oder was ist für dich gerade eine starke Strömung? Oder ist es einfach nur noch dieses Machen jetzt? Es gibt schon alles, wir müssen nur noch machen.
Also ich kann das aus meiner Sparte abkürzen. Ja, wir können ganz viel einfach machen. Wir müssen es einfach machen und wir müssen es richtig machen. Wir müssen im Holzbau aktuell gerade nichts Neues erfinden, sondern es gibt viele Player. Wir haben einen hohen Ausbildungsstand. Wir müssen es einfach tun. Wir müssen es aber halt auch richtig tun. Aber das ist ja, hat ja mit dem Holzbau gar nichts zu tun. Das ist ja bei allen anderen Dingen im Leben auch. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir im Holzbau jetzt in den nächsten 3-5 Jahren mittelfristig eine super tolle Innovation haben und dann wird alles viel besser, viel günstiger. Das glaube ich persönlich nicht, sondern wir, auch da nochmal speziell auf die Firma Rubner runtergebrochen, wir bauen schon ganz lange Großprojekte, wir bauen schon ganz lange vorgefertigte Bauweisen. Das ist gar nichts Neues für uns. Wir werden auch in 5 Jahren noch OSB-Platten auf den Ständer drauftackern und eine Dämmung dazwischen legen. Also der Holzrahmenbau macht schon Sinn. Das sind viele Kleinigkeiten, glaube ich, die man einfach noch besser machen kann, aber das wird uns nicht den großen Sprung nach vorne bringen, zu sagen, ja, dann wird der Holzbau halt 20% günstiger. Ich glaube, das kann gar nicht das Ziel sein, sondern aktuell würde ich gerade eher sagen, müssen wir im Holzbau aufpassen, dass wir nicht in eine Gegenströmung reinlaufen und aus der Wirtschaftlichkeitssicht, dass alle nach billigem Bauen, sage ich mal, nachfragen, auch der Holzbau wieder, Anführungszeichen, billig baut. Das kann der Holzbau natürlich auch, aber da sehen wir dann ganz schnell wieder bei einer Baracke oder bei nicht vorgefertigten Holzbauten im großen Stil. Und das kann es ja aus unserer Sicht nicht wirklich sein, sondern Holzbau muss mit Qualität verbunden sein, muss mit einer hohen Vorfertigung verbunden sein. Und da sehe ich gerade eher fast schon Mechanismen, die gerade auch einige Bereiche in die andere Richtung laufen. Und da werden wir sicherlich nicht mitmachen können, weil wir hier nicht für den, Anführungszeichen, billigen Holzbau stehen, sondern wir wollen qualitativ guten Holzbau zum vernünftigen Preis verkaufen. Dass wir zum Schluss alle in einem wirtschaftlichen Gemengelage und in wettbewerbsfähig sein müssen, das ist auch klar. Aber dem stellen wir uns auch ganz gerne. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie neue Verbindungsmitteltechnologien braucht, die uns ganz weit nach vorne bringen. Da ist ja in den letzten Jahren ganz viel passiert. Ich glaube im Umkehrschluss auch nicht, dass wir die ganzen Landesbauordnungen vereinheitlichen sollen, sondern ich bin eigentlich froh, dass Deutschland in Bundesländern agiert. Natürlich kann man im Detail wieder drüber streiten, dass es in Bayern angeblich anders brennt wie in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen. Das ist schon richtig, aber wenn alle Ingenieure und Prüfingenieure und Bauämter sinnvoll damit umgehen, und das ist für mich der Schlüssel dazu, dann hat der Holzbau auch überall eine gute Chance, eben hier weiterzukommen. Im Umkehrschluss haben wir diese Föderalismus-Themen ja in ganz anderen Lebensbereichen, Polizei, innere Sicherheit, Schulbereich ja auch. Und zum Schluss kann es ja nicht sein, dass wir irgendwie den Föderalismus aufgeben, so mit allen Vor- und Nachteilen, die da halt dazu hängen. Aber ich glaube, Deutschland tut gut, ein föderalistischer Staat zu sein. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es so der große Schrei nach einer vereinheitlichen LBO irgendwie uns ganz weit nach vorne bringt. Also wir sind in unseren Großprojekten, in jedem Projekt damit konfrontiert, dass wir nicht 100% standardbaurechtskonform agieren, sondern immer wieder die Zustimmung im Einzelfall, die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung in Projekten drin haben. Und das Baurecht gibt es ja auch, diese Öffnungsklauseln dazu. Und da spreche ich aber allerdings auch von großen individuellen Projekten. So für die Gebäudeklasse 4, Gebäudeklasse 5, glaube ich, haben wir ja mit der Muster-Holzbau-Richtlinie auch ganz gute Ansatzpunkte, wo wir gut agieren können. So. Und ob man jetzt die eine Schicht formaziell mehr oder weniger einbaut, ist natürlich ein Thema, da kann man dran arbeiten, das hat auch Kostengründe, da kann man auch kleinere Schritte machen, das sollte man auch tun, aber der ganz große Gamechanger glaube ich nicht, dass der kommen wird, weil wir den glaube ich auch nicht brauchen. Wir sind im Holzbau super hochentwickelt unterwegs, die Challenge ist jetzt einfach, das auch noch viel breiter viel stärker in die Breite zu bringen. Aber auch da gibt's, glaube ich, gute Ansätze. Wir sehen heute, dass in vielen Architekturbüros junge Architektinnen, junge Holzingenieure, egal wo sie herkommen, einfach in einer ganz anderen Anzahl unterwegs sind und die dort sehr viel Know-how schon die letzten Jahre mit eingetragen haben. Das ist das Generationsthema. Ich glaube, nicht mehr so akut wie vielleicht vor 5 oder vor 10 Jahren. Von daher sehe ich den Holzbau sehr, sehr gut aufgestellt und ich habe halt die Hoffnung und an der Stelle, dass halt viele Player, die jetzt neu in den Holzbau dazukommen, halt nicht diese Fehler machen, die vielleicht der Holzbau vor 20 oder 30 Jahren gemacht hat, sondern auch versuchen, auf diesem hohen Qualitätslevel auch mit einzusteigen, weil nur dann kann ein Holzbau langfristig auch gut sein und auch dementsprechend nachhaltig sein.
Und kannst du auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was für dich gerade besonders spannende oder herausragende Projekte so da sind oder in der Pipeline sind?
Ja, wir sind tatsächlich gerade in der Entwicklung von mehreren Hochhausprojekten mit beteiligt. Ob man da über die Ziellinie kommen, eben das wissen wir noch nicht.
Wo auf der Landkarte sind die?
Von München bis Mitteldeutschland, würde ich mal sagen, genau. Auch in Berlin gab es jetzt eine große Ausschreibung, die uns lange beschäftigt hat, wo es aber klar ist, dass wir da nicht zum Zuge kommen. Auch wir sind manchmal Zweiter oder Dritter und bekommen auch zum Glück nicht alle Aufträge, die wir so anbieten, Land auf Land ab. Was uns gerade aktuell massiv beschäftigt, ist ein super schöner Auftragseingang, den wir jetzt ganz akut aktuell bekommen haben. Die Hochschule in Rosenheim dürfen wir mit einem Totalunternehmer gemeinsam bauen. Wirklich auch das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte, wo ein sehr, sehr hoher Holzbauanteil natürlich dran ist, wo wir jetzt das Projekt mitentwickelt haben, wo jetzt gerade der komplette Projektstart eigentlich gerade stattfindet, wo wir auch mit dem Generalunternehmer hier einen guten Schulterschluss gefunden haben. Also das ist schon ein, ja, sage ich mal, das nächste Highlight-Projekt jetzt nach dem Roots. Sicherlich nicht so in der Anmutung spektakulär, weil es halt kein Hochhaus ist, aber trotzdem ist ein Mensa-Gebäude, Studienzentrum, sind es Labore, sind es Hallengebäude mit einem Kranbahnträger aus Baubuche, also mit einer Treppenanlage aus Holz etc. pp. Mit Brettschbauholzdecken, mit HBV-Decken über 12 Meter gespannt und so weiter. Also die ganzen technischen Features, die da drinstecken, sind sicherlich deutlich herausfordernder wie das, was im Roots drinsteckt. Deswegen ist das gerade so unser neues Highlight-Projekt, wo ich jetzt gerade auch nach der Auftragsvergabe hier mit der Babin, um das Projekt jetzt auch mit anzuschieben, mit meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen natürlich zusammen.
Cool, spannend. Jetzt zuletzt noch, du hast vorhin auch erwähnt, dass jetzt eben ist gerade die Baumesse zu Ende gegangen in München. Hast du irgendwie was da, was du noch davor besonders mitnimmst? Ich war nämlich nicht dort und deswegen bin ich ganz neugierig, was du davon mitnimmst.
Also ich kann davon mitnehmen, dass wir auf der Baumesse wiederum gute Gespräche gehabt haben und ich kann auch mitnehmen, dass in der Holzbauhalle halt, so wie es die letzten Jahre auch immer war, deutlich mehr Personentraffic war wie jetzt in anderen Hallen. Das heißt, das Thema Holzbau ist nach wie vor total präsent. Wir sind nach wie vor mit steigenden Marktanteilen unterwegs, glaube ich. Die Player werden immer mehr, die Vernetzungsmöglichkeiten werden immer größer. Das heißt, der Markt, der wächst, obwohl wir ja gerade in einem total schwierigen Baumarkt unterwegs sind. So. Und das kennen wir aber aus der Vergangenheit, wo es diese im konventionellen Baugeschehen immer diese Auf- und Abs gab, glaube ich, der Holzbau die letzten 30 Jahre einerseits die Hausaufgaben, glaube ich, gut gemacht hat, andererseits aber auch einfach mit dem nachwachsenden Rohstoff Holzbau, der halt per se, glaube ich, halt einfach der Gamechanger schlechthin ist. Solange wir hier eben reden, wächst halt Holz im Wald nach und gibt es ja die berühmte Zahl, das Holz, was im Roots verbaut wurde, wächst theoretisch in 23 Minuten in deutschen Wäldern nach. Und das finde ich halt irgendwie eine tolle Sache. Das ist ja gar keine Erfindung von uns Holzbauern, sondern wir versuchen halt mit der Ressource Holz da auch wirtschaftlich und effizient umzugehen. Das heißt im Umkehrschluss ja nicht möglichst viel mit Holz bauen, sondern
möglichst viel mit möglichst wenig Holz.
Genau, bauen. Möglichst viel mit wenig Holz zu bauen. Das muss ja die Challenge sein. Da sind wir einer der Player und auf der Baumesse konnte man das auch spüren. Also es war jetzt weniger so, dass dort auch die ein oder andere Innovation da war. Von uns war es jetzt mehr eine Innovation. Wir haben jetzt mit einer XR-App unsere Modelle oder unsere Projekte in virtuellen Modellen dargestellt. Also auf der Digitalisierungsseite sind wir ja auch unterwegs und da versuchen wir immer mehr auch diese 3D-Modelle, die wir im Holzbau ja auch schon ganz lange kennen, auch immer wieder in mehr Anwendungsfälle in die tägliche Praxis reinzubekommen und nicht nur auf der Planungsseite zu verwenden, sondern hier ein virtuelles Modell auf den Tisch zu stellen und das mit halt relativ mit einer niedrigen Anwendungshemmschwelle mit dem Handy halt zu betrachten. Und das sind solche Features, wo wir uns jetzt auf der Messe mal ausprobiert haben und da in die Öffentlichkeit getraut haben. Und das sind die Themen, die uns auch ja mittelfristig begleiten werden. Das Thema BIM will ich auch nicht immer so überbeanspruchen. Das ist sicherlich auch kein Gamechanger. Trotzdem, die Methodik, so zu arbeiten, hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Und da werden wir versuchen, auch mit meiner Person, ich komme aus dem CAD-Bereich, habe ich vorhin ja schon mal gesagt, und ich bin für uns in Augsburg auch für das BIM verantwortlich mit meinem Team. Auch da werden wir die nächsten Schritte machen. Und auch die Hochschule in Rosenheim, die wir jetzt bauen dürfen, ist auch ein BIM-Projekt. Und da haben wir jetzt natürlich gerade alle Möglichkeiten in der Hand, in der frühen Planungsphase das Thema schon so zu bearbeiten, dass wir nachher auch Nutzen davon haben. Wir wollen ja nicht irgendwas machen, weil es cool und weil es Spaß macht. Das können wir dann samstags oder sonntags machen, sondern wir müssen ja auch alle Nutzen davon haben. Und ich glaube, das sind die Themen, die wir angehen müssen. Und es sind aber auch relativ kleine Schritte, um da voranzukommen. Und das sind die Themen, die man auch, glaube ich, auf der Baumesse so ein bisschen mitnehmen konnte.
Zum Abschluss, jetzt gerade apropos Wanderschaft oder du hast ja vorhin erwähnt, dass du jetzt mehr als 25 Jahre schon im Holzbau dabei bist. Hast du irgendeine kuriose, spaßige Anekdote noch für uns?
Ja, das habe ich so aktuell gerade wirklich nicht. Also ich empfinde tatsächlich die Projekte, die wir so bearbeiten, in der Phase, wo wir eigentlich immer den Auftrag bekommen, wo alle Bock haben, jetzt endlich loszulegen, finde ich es immer wieder kurios im Holzbau. Dann kommt erstmal der große Blocker und irgendwie kommt dann Sand ins Getriebe. Das ist jetzt gar nicht so eine lustige Episode, aber das ist das, was mich eigentlich immer wieder in den Projekten beschäftigt. Eigentlich wollen alle, jetzt geht's endlich los. Und dann kommt eigentlich der große Aha-Effekt irgendwie. Ja, aber das funktioniert noch nicht. Hier müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Da muss man nochmal was tun. Das ist eigentlich das, was ich irgendwie bei den Projekten immer wieder so ständig erlebe. Und die Kuriosität ist eigentlich die, dass es halt vor 20 Jahren schon genauso war wie eigentlich heute immer noch. Das finde ich eigentlich das Spannende, weil wir bei unseren jungen Ingenieuren, die da natürlich immer wieder auch drüber stolpern, zu sagen, ja, das ist nicht sauber geplant, das geht nicht, das war irgendwie auch schon immer so, wird vielleicht auch immer so bleiben. Und das ist halt meine große Hoffnung, dass man da schon eben nochmal einen Qualitätssprung macht, gerade in der Übergabe von der Planung zu der Ausführung nachher. Und das finde ich eigentlich kurios, weil das hat mich als junger Ingenieur schon begleitet, dass wir dann in der Phase, wo es jetzt eigentlich losgeht und wir eigentlich machen könnten, irgendwie halt viele Dinge noch gar noch nicht wirklich klar sind, obwohl alle immer so tun, dass es halt klar ist. Und das finde ich eigentlich kurios, dass es über all die Jahre nicht wirklich entscheidend besser geworden ist. Für einzelne Projekte schon, weil viele Beteiligte das eben doch dann besser können, aber in der Gesamtheit glaube ich irgendwie auch nicht wirklich.
Ich glaube, da habe ich noch eine andere Abschlussfrage. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass eigentlich Zimmerei dein Hobby ist und Holzbau so deine Profession. Und jetzt hast du alles durch in deinem Leben. Du hast Deutschlands höchstes Holzhochhaus mitgebaut. Ist Zimmerei immer noch dein Hobby? Macht es dir immer noch Spaß, am Sonntag irgendwas zu bauen? Oder also, hast du nur jetzt mittlerweile dadurch kein Hobby mehr?
Nein, das macht mir tatsächlich nach wie vor Spaß. Also ich habe jetzt vor 2 Jahren mein eigenes Dach umgedeckt natürlich. Okay. Klar, also es macht mir schon unheimlich Spaß. Ich habe auch Connections eben über meine Wanderschaftskontakte in die Bereiche kleine Zimmereien auch hinein. Das habe ich auch früher gemacht. Da habe ich auch für diese dann auch, sage ich mal, Planung dann nebenher noch gemacht. Aber das Thema Zimmerei, das begleitet mich natürlich nach wie vor. Also diese Zimmerei-Themen, sich drüber zu unterhalten, welchen Durchmesser jetzt ein Holznagel für welches Loch haben sollte und ob der achtkantig oder vierkantig oder angespitzt sein soll. Das sind Themen, die mich schon nebenher interessieren, die jetzt aber überhaupt nichts damit zu tun haben, irgendwie ein Hochhaus in Hamburg zu bauen. Mhm. Aber Zimmerei ist nach wie vor tatsächlich mein Hobby. Also ich habe auch lese auch nach wie vor viele Bücher über das Thema. Auch schön. Dann, ich wohne in Blaubeuren, eine alte Fachwerkstatt, also auch diese Themen, alte Holzbaukultur, gerade in Verbindung mit Fachwerkbau, finde ich ziemlich spannend. Also auf jeden Fall, das ist mein Hobby, obwohl ich jetzt auch tatsächlich nicht jedes Wochenende für irgendjemanden Carport zimmere. Also das mache ich in Wirklichkeit auch nicht mehr.
Ich kann einen Querverweis zu einer vergangenen Episode machen, wo wir uns über Holzverbindungen unterhalten haben mit dem Sascha Bauer und Daniel Pauli, die erst jetzt im Herbst ihr Buch veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, ob du schon drüber gestolpert bist. Ein Lexikon, eine abschließende, nahezu abschließende Bestandsaufnahme von Holzverbindungen gemacht.
Auf jeden Fall spannender Hinweis, also kenne ich leider nicht, aber werde ich mich mal drum bemühen, da irgendwie das in Erfahrung zu bringen.
Stellen gerne Verbindung her zu den Verbindungen.
Genau. Schöne Sache. Meine Lieblingsverbindung ist übrigens ein Schwalbenschwanz.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, schön. Danke, dass du da warst, dass du hergekommen bist. Und vielen Dank für deine Einblicke vor allem.
Danke für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht mit euch zwei. Dankeschön.
Vielen Dank, Uli.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.